dann habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Ich bin soweit. Seid ihr auch soweit? Ich lade euch ein, dass wir uns so 25 Minuten Zeit nehmen für das Thema Herausforderung, Vielfalt, Gemeinde als Familie der Unterschiedlichen. Ich erkläre euch auch gleich, wie ich zu dem Thema gekommen bin. Vorher ganz kurz, der Nachteil bei solchen spontanen Fragen ist in meinem Leben, dass mir manchmal die besten Sachen spontan nicht einfallen. Und deswegen muss ich noch einen ganz kurzen Nachschlag geben für die beste Serie, für eine der besten Serien, die ich jemals geschaut habe. Und ich wundere mich, warum ich da eben nicht drauf gekommen bin, nämlich The Chosen. Ich weiß nicht, wer von euch die Serie kennt, gibt es mittlerweile die vierte Staffel. Und die finde ich so gut, dass ich sie auch schauen würde, wäre ich gar kein Christ. Weil sie einfach so gut ist. Es ist für die Leute, die es nicht wissen, The Chosen ist einfach die Lebensgeschichte von Jesus in Serienform. Aber wirklich handwerklich super fürs Gehirn, fürs Herz, ganz toll. So, Gott ist hier. Wir können ihn nicht sehen, weil er viel zu groß ist. Wenn Gott sichtbar hier wäre, das wäre so, als ob die Sonne hier wäre. Der glühende Feuerball der Sonne hier in diesem Saal, das geht nicht. Gott kann nicht sichtbar hier sein. Aber da Gott sehr gerne mit Menschen zusammen ist, ist er einfach unsichtbar hier. Das heißt aber nicht, dass er nicht erlebbar ist oder erfahrbar. Und das ist die Einladung. Du kannst ja mal schauen, wo du irgendwie in irgendeiner Weise angesprochen bist. Von der Gemeinschaft, von der Moderation, von der Musik, von dem, was ich gleich sage, von dem, was nachher noch gesagt wird. Vielleicht steigt irgendein Gedanke oder ein Gefühl in dir auf. Oder es ist ein Trost, ein Zuspruch. Es ist richtig, wie du das siehst. Oder es ist gut, wie du das machst. Oder es gibt eine neue Idee. Oder auch eine Berichtigung. Da ist irgendwas Unheiles. Das ist nicht gesund, wie du das siehst oder wie du das machst. Das solltest du vielleicht ändern oder so. Also schaut doch einfach mal, wo ihr vielleicht angesprochen seid heute von Gott bei diesem Thema. Oder bei einer anderen Sache, die heute passiert, heute Abend. Also, Herausforderung, Vielfalt, Gemeinde als Familie. Der Unterschied zu meinem Freundeskreis und zu der Gemeinde, in die ich gehe, ist ein ganz einfacher. Meinen Freundeskreis kann ich mir aussuchen. Und weder die Familie kann ich mir aussuchen, noch die Leute, die in der Gemeinde rumsitzen. Und das ist manchmal echt herausfordernd, kann ich euch sagen. Das ist ein großer Unterschied. Es gibt noch andere. Aber das ist der mir mit als erstes eingefallen ist. In meinem Freundeskreis sind die Leute, die ich sympathisch finde, die zu mir passen und mit denen ich gut kann. Und das ist in der Familie nicht immer. Und das ist auch in der Gemeinde nicht immer. Das kann ich als total nervig und anstrengend sehen oder als Herausforderung, wie ich an mir arbeiten kann, wie ich meine Persönlichkeit weiter erforschen kann oder wie ich auch schauen kann, wo Gott in mir auch wirken kann, wo der Heilige Geist in meinem Herzen Veränderungen schaffen kann. Genau. Ich will euch eine ganz kurze Geschichte erzählen, die sich jetzt neulich ereignete. Im Juli hatten wir mündliches Examen bei uns im dritten Schuljahr und da kam ein Prüfling rein, der war 23, kam mit Badelatschen rein, abgeschnittener Jogginghose und Schlabber-T-Shirt. Und ich habe den dann nachher zur Seite genommen und gemeint, hier, mein Freund, ich finde das extrem bizarr, dass ausgerechnet ich mit dir über Kleidungsfragen reden muss. Aber dennoch, vielleicht solltest du dir überlegen, also wir haben das nicht in die Note einfließen lassen, aber draußen in der freien Wildbahn, überleg dir doch mal, ob es nicht auch sowas wie angemessene Kleidung gibt. So, wenn du mal irgendwo, genau. Und ich finde das wirklich obskur, dass ausgerechnet ich das sagen muss, aber vielleicht war es auch okay, weil vielleicht konnte er es von mir auch besser annehmen. Wer weiß. Jedenfalls habe ich heute so drei Punkte mitgebracht. Zum Thema Herausforderungen, zum Thema Gemeinde als Familie. Es gibt sicher mehr, aber drei ist die heilige Zahl und wir wollen ja auch nicht ewig hier sitzen. Und ich lade euch ein, dass ihr zu jedem Punkt mal so die Paulusbrille aufzieht. Also es gibt einen Vers in der Bibel, den ich Paulusbrille nenne, nämlich aus dem 1. Thessalonicher Brief 5, da steht, prüft alles und das Gute behaltet. Und das ist für mich so eine Art Brille, wie ich die Welt sehe, eine Brille, wie ich in die Gemeinde gehe, eine Brille, wie ich Menschen sehe oder Begegnungen oder Erlebnisse oder Predigten oder Gottesdienste oder alles Mögliche. Prüft alles und das Gute behaltet. Ich glaube, dass wir eher dazu erzogen werden, das Negative zu sehen, das, was mir nicht gefällt, was mir gefehlt hat, was ich blöd finde, kann man machen, das ist nur nicht gut für den Magen. Und da Gott auch an meinem Magen interessiert ist und an meinem Herzen, glaube ich, ist die Paulusbrille was Gutes und Gesundes. Und ich würde euch einladen, mal, dass wir zusammen zu drei Punkten, die ich ausgewählt habe, mal zusammen die Paulusbrille aufziehen. Meine drei Punkte sind Herausforderung, Vielfalt äußerlich und persönlich, charakterlich und geistlich. Und ihr könnt mal gucken, inwiefern ihr die Paulusbrille zu den Punkten für euch persönlich aufziehen könnt. Ich habe zum Beginn einer meiner, ich will es mal sagen, geistlicher, das ist eine geistliche Mutter für mich, die Margit. Bei ihr habe ich Enneagramm gelernt und Bibliodrama und Familienaufstellungen und so verschiedene andere Methoden. Und dann habe ich gedacht, ich mail mal die Margit an und frage mal, was sie denn zum Thema Herausforderung, Vielfalt, Gemeinde als Familie, so als weise Frau zu sagen hat. Und dann hat sie mir zurückgemailt. Das ist Margit. Und Margit hat mir Folgendes zurückgemailt und das lese ich euch kurz vor. Oh je, ist das klein. Ich lese das lieber von hier ab. Ich werde alt. Oder meine Optikerin hat versagt. Mal gucken. Wir Menschen sind unterschiedlich. Das ist manchmal im Zusammenleben sehr anstrengend und mühsam. Leichter wird es, wenn wir umdenken und die anderen als Geschenk Gottes für uns annehmen. Dann ist mein Gegenüber keine Bedrohung mehr, sondern eine Bereicherung. Zugegeben, das ist manchmal gar nicht so einfach. Aber allein der Versuch lohnt und bringt erstaunliche Ergebnisse. Und Scheitern macht letztlich barmherziger, uns selbst und den anderen gegenüber. Ich lese dieses Zitat ganz am Schluss nochmal vor und wir gucken mal, was für einen Weg wir zwischendurch gegangen sind. Also meine drei Punkte, äußerlich, persönlich und geistlich. Ich fange mal an mit dem ganz Äußerlichen. Auch äußerlich sind wir einfach unterschiedlich. Und das ist für manche Leute mehr, für andere weniger eine Herausforderung. Als ich Christ geworden bin, ich bin mit 19 Christ geworden aus einer sehr, sagen wir mal, turbulenten, unchristlichen Zeit und hatte dann so den Eindruck, dass vielleicht Bibelschule irgendwo sowas wäre für mich und so und habe dann so war auf einer Bibelschule 3 Tage lang als Gastschüler, um mir das mal so anzugucken. Und nach dem 3. Tag hatte ich ein Gespräch mit dem Direktor dieser Bibelschule und sagte so, dass ich mir das durchaus vorstellen könnte, hat Spaß gemacht und so. Und er sagte, ja, Stefan, ich kann mir auch vorstellen, dass du hier bei uns an die Bibelschule kommst, aber du musst erst Christ werden. Und ich war etwas sprachlos und sagte dann, ja, aber ich bin ja seit einem halben Jahr Christ. Und dann war er sprachlos und guckte mich an und sagte, nee, also so wie du aussiehst, hat Jesus dich nicht lieb. Das war ein wörtliches Zitat. Gut, das war im Jahre 1990 oder 91. Bis dahin ist viel Wasser in den Rhein runtergeflossen. Aber mich hat das echt ein bisschen aus der Bahn geworfen, weil ich bin ja aus einem gewissen Grund Christ geworden, weil ich gedacht habe, Jesus ist das, was ich brauche, Gott, der Vater, der mich annimmt. Das ist ja das, wonach ich mich gesehnt habe und was ich dann auch bekommen habe. Und dann, na gut, ihr wisst das alles, es gibt solche Leute. Und das ist so ein bisschen auch ein Thema meiner geistlichen Biografie, dass mir solche Sachen immer wieder passieren. Mittlerweile denke ich, vielleicht ist es gut, weil dadurch habe ich ein Ohr für Leute, denen das auch passiert. Kann ja auch gut sein. Paulusbrille. Noch eine andere lustige Geschichte. Jemand, mit dem ich zusammen studiert habe, der ist Unternehmensberater geworden. Und als wir uns getrennt haben in Marburg, sagte er so, Herr Voss, wenn ich 40 bin, habe ich meine 1. Million zusammen und dann lade ich dich auf meinen Geburtstag ein. Wir haben uns immer mal wieder gemailt, aber im Grunde nicht mehr so viel zusammen gemacht. Und neulich bekam ich eine E-Mail vom André. Hey, Voss, ich bin 40. Du bist eingeladen, weißt du noch? Ich dachte, wow, der hat's drauf. Er hat in Köln eine ganze Disco gemietet für sich und seine Freunde und so. Und ich war eingeladen, kam dann nach Köln zu dieser Disco. Da stand so ein fetter, also ein großer, wollte ich sagen, ein großer Türsteher. Und ich wollte da rein und er sagte dann, nein, Junge, geschlossene Gesellschaft. Und ich sagte, ich bin eingeladen. Und er guckte mich so an und sagte, du bist eingeladen. Ja, ja, ganz sicher. Und so, ja, ich bin wirklich eingeladen. Der andere ist mein Kumpel. Woher kennst du den Vornamen des Gastgebers? Ja, weil der mein Kumpel ist. Na, immerhin hat es ihn dazu gebracht, mal runter in die Disco zu gehen und nachzufragen. Und der andere musste dann mit ihm nach oben kommen und sagen, ja, das ist der Voss, der darf auf die Party. Wir gingen dann also, André und ich, nachdem wir uns umarmt hatten, gingen wir nach unten. Und er als Unternehmensberater, da waren auch tatsächlich jetzt Leute, die ein bisschen anders angezogen waren als ich. Nette Leute, aber einfach anders. Und der andere und ich haben dann gesagt, wir reden später. Ich ging zur Theke, holte mir einen Kölsch, wenn ich schon mal in Köln bin, und sagte, einen Kölsch bitte. Und der Wirt an der Theke sagte, geschlossene Gesellschaft, hier kriegst du kein Bier. Also ohne Scheiß, ich denke mir das nicht aus. Und ich sagte dann, ja, aber ich bin doch hier eingeladen. Und der Typ so, ja, ja, du bist hier eingeladen, ganz sicher. Ich musste also den André herbeikarren und der André musste sagen, ja, ja, das ist der Forst, der ist hier eingeladen. Ich bekam meinen Kölsch. Ungefähr anderthalb Stunden später kam lachend die Ehefrau vom André auf mich zu und sagte, Forst, du wirst nicht glauben, was gerade passiert ist. Meine beste Freundin war bei mir und sagte, sag mal, wer ist eigentlich dieser Typ auf der Tanzfläche? Der hat sich doch bestimmt hier reingeschlichen, um sich durchzuschnochen. Worauf dann die Ehefrau sagte, nein, nein, das ist der Forst, der ist Bibelschullehrer. Unfassbar. Also vielleicht passieren ja auch immer nur mir solche Geschichten, aber ich finde das witzig. Lasst uns kurz die Paulusbrille aufziehen. Prüft alles und das Gute behaltet. Verschiedene Kleidungsstile sind gut. Sie machen die Welt bunt. Jede Person drückt auf andere Weise aus, wie sie sich der Welt präsentieren will oder was sie zum Ausdruck bringen will. Manchen Leuten ist das vielleicht auch gar nicht wichtig und die verschwenden da keinen Gedanken dran. Es ist okay. Und andere Leute stehen eine Stunde vorm Kleiderschrank, weil es ihnen wichtig ist, was sie anziehen und was sie zum Ausdruck bringen können oder damit das irgendwie mit ihren Gefühlen übereinstimmt oder mit ihrem Weltbild oder was auch immer. Und das ist okay. Wir sind verschieden. Gott hat uns verschieden gemacht. Wenn Gott schon so viel Kreativität für Bäume aufgewendet hat, dann wäre doch das sonderbar, wenn er bei den Menschen, wenn ihm seine Kreativität in den Stich gelassen hätte, oder? Also es ist doch eine Ausdrucksform auch von Gott, von seinem liebevollen Detailreichtum, dass wir Menschen unterschiedlich sind, dass wir uns unterschiedlich ausdrücken, dass wir auch unterschiedlich aussehen wollen und dass wir das auch unterschiedlich den Menschen präsentieren möchten. Dazu gehören verschiedene Kleidungsstile, dazu gehört auch, was weiß ich, Make-up und Frisur und Piercings und Tätowierungen. Niemand ist gezwungen, sich tätowieren zu lassen. Warum muss ich dann über Leute ablästern, die es machen? Ganz sicher gibt es Leute, bei denen das ungesund ist. Ganz sicher. Aber ich glaube, bei den meisten Leuten kann man das von außen nicht sagen, ob das ungesund ist, diese 5 Tätowierungen oder wie viele Piercings jemand hat. Das kann man doch erst dann sagen, wenn ich mit der Person eine Stunde spazieren gegangen bin. Dann kann ich mir erlauben zu sagen, ich glaube, da ist irgendwas ungesund bei dir gelaufen. Aber von außen kann ich das bei den wenigsten Leuten sagen. Und ich glaube, dass die Leute, die es tun, am wenigsten geeignet sind, es zu tun. Also über andere zu urteilen und über deren Kleidungsstil oder was für eine Tätowierung sie haben oder eben auch nicht. Glaubt mir, ich bin selbst oft Zielpunkt von solchen Aussagen. Gott hat uns unterschiedlich gemacht und das können wir feiern. Wir können es als Bedrohung wahrnehmen oder wir können sagen, das ist schön, es ist ein Abbild der Kreativität Gottes. Das ist schon mein erster Punkt, äußerlich. Mein zweiter Punkt heißt persönlich oder charakterlich. Die Vielfalt als Herausforderung in der Familie Gottes. Als ich Christ geworden bin, 1990 und 1991, so, das war so die Zeit, 1990 hat sich in Siegen, also da, wo ich herkomme, eine neue Gemeinde gegründet, die Calvary Chapel. Die kamen so aus den USA und die haben in Englisch gepredigt und hatten ganz andere Art von Musik. Damals kannte in Deutschland noch keiner Lobpreis, so, also jedenfalls nicht breit gefächert. Und das war irgendwie anders und es war cool. Und deswegen war das für uns irgendwie ganz nett, mal so in eine neue Art von Gemeinde zu gehen. Die hatten auch in der Mangelung von Räumlichkeiten einfach am Siegener Bahnhof oben so ein Obergeschoss gemietet. Auch das war irgendwie cool und anders. Jedenfalls sind wir dann mit meinen Kumpels oft in die Calvary Chapel gegangen. Und die Calvary Chapel war so als amerikanische Gemeinde auch geprägt von so einer, ich nenne das mal, amerikanische Lächlerkultur. Also alle sind die ganze Zeit am Lächeln. Das kann für uns Siegerländer echt anstrengend sein. Aber irgendwie ist das anscheinend so genetisch, so, keine Ahnung, amazing und it's fantastic und it's great und we are feeling good always und it's great und es ist echt anstrengend gewesen manchmal. Naja, aber jedenfalls nach ein paar Wochen, als ich da so saß, kam dann irgendwann die Pastorenfrau auf mich zu und sagte so, Voss, warum guckst du eigentlich immer so böse? Und ich dachte so, ich gucke nicht böse, ich bin einfach neutral. Aber ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass in einer Amazing-Kultur neutral schon böse ist. Das kommt ja immer auf das Verhältnis an. Wenn alle die ganze Zeit nur rumspringen wie auf LSD, sind die Leute, die einfach nur da sitzen, schon Miesepeter. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, um euch das klar zu machen. Aber so ging es mir und ich musste darüber nachdenken. In einer Amazing-Umgebung wird neutral schnell zu Miesepeter. In einer super frommen Umgebung wird das, was nicht ganz exakt genauso super fromm ist, sehr schnell schon liberal oder schon kurz vom Glauben abgefallen. Es kommt immer auf das Verhältnis an und auf die Bubble, in der ich mich bewege und ob es in dieser Bubble auch Durchlass gibt. Menschliche Gruppen neigen dazu, wenn sie nur unter sich bleiben, immer ähnlicher zu werden. Das nennt man Homogenisierung. Und das gilt für viele Dinge. Kleidungsstil, politische Einstellung, Musikgeschmack, auch religiöse und Frömmigkeitseinstellungen. Ich habe euch dazu ein kleines Video mitgebracht, was ich neulich auf einem YouTube-Kanal gesehen habe. Ich habe da so den wichtigsten Part rausgeschnitten. Ihr könnt euch also irgendwann, wenn ihr Lust habt, auch mal in ganzer Länge anschauen. Genau, dauert, ich glaube, 3 oder 4 Minuten.
Eines dieser Gesichter wirkt harmlos, das andere eher bedrohlich. Dazwischen liegt ein Spektrum der Bedrohlichkeit. Und das hat geholfen, ein Phänomen zu entdecken, das gerne als Erklärung verwendet wird, wenn es um Wokeness geht, politische Korrektheit, Safe Spaces und allgemein das Gefühl, es würden alle ständig sensibler werden. Ich persönlich finde ja beide ganz herzig. Ich glaube, wir wären ein süßes Trouble. Die Arbeit wurde 2018 im renommierten Fachjournal Science veröffentlicht und hat einiges an Aufsehen erregt, obwohl sie mit einem sehr simplen Versuch begonnen hat. Dem sogenannten Blue Dot Experiment. Nein, nicht dieser Blue Dot, das ist die Erde vom Weltall aus betrachtet. Nein, auch nicht dieser Blue Dot, das ist ein YouTube-Kanal, den ihr sehr gerne abonnieren könnt. Es ging um folgenden Versuchsaufbau. Du sitzt vor einem Computer. Vor dir befinden sich 2 Druckknöpfe, blau und nicht blau. Deine Aufgabe ist folgende. Immer wenn ein blauer Punkt aufscheint, drückst du den Knopf für blau. Und immer wenn ein violetter Punkt aufscheint, drückst du auf nicht blau. Klingt nach einem IQ-Test für Vollidioten, war aber gar nicht so banal, denn jeder dieser Punkte befand sich irgendwo entlang eines Spektrums, das von blau bis violett reichte. Und jeder Proband, jede Probandin musste bei 1000 solcher Punkte bewerten, ob es sich um einen blauen oder einen nicht blauen Punkt handelt. Es war bestimmt mühsam, aber hey, statistische Signifikanz wächst nicht auf Bäumen. Dieser Versuch wurde mit hunderten Probandinnen und Probanden an verschiedenen Universitäten wiederholt, aber hier kommt der Twist. Nach einigen Durchgängen wurde die Anzahl an blauen Punkten reduziert. Jetzt würde man erwarten, dass dann entsprechend weniger Punkte als blau eingestuft werden, aber das war nicht der Fall. Stattdessen wurden dann vermehrt auch solche Punkte als blau eingestuft, die man zu Beginn noch zu violett gezählt hatte. Klar, jetzt könnte man sagen, spektakulär, ist halt eine optische Täuschung. Der Escher macht das ständig, aber wegen dem publiziert er nicht in Science. Der tatsächliche Grund war deutlich spannender. Durch das seltener Werden der blauen Punkte erweiterte sich unsere Definition von blau, sodass wir in diese Kategorie dann auch Punkte mit einschließen, die wir vorher noch nicht in die Blau-Kategorie gesteckt hätten. Und das könnte tatsächlich große gesellschaftliche Relevanz haben. Denn die Arbeit ging noch weiter und hat gezeigt, dass dieser Effekt nicht nur blaue Punkte betrifft, sondern ein sehr allgemeines Phänomen veranschaulicht. Wenn wir eine Sache seltener wahrnehmen, erweitern wir unbewusst unsere Definition dieser Sache und stecken dann mehr Dinge in die entsprechende Kategorie. Und warum das wichtig ist, haben die folgenden Versuche gezeigt. Zurück zu den Gesichtern. Probandinnen und Probanden müssen einordnen, wie harmlos oder bedrohlich sie die eingeblendeten Gesichter empfinden. Pro Person hunderte so Gesichtsbewertungen auf einem Spektrum, das von nicht bedrohlich bis bedrohlich reicht. Die Anzahl an bedrohlichen Gesichtern wurde im Laufe der Durchgänge reduziert, was aber nicht dazu geführt hat, dass dann weniger Bedrohung wahrgenommen wurde. Stattdessen hat sich die Definition eines bedrohlichen Gesichts erweitert und dann auch Gesichter mit eingeschlossen, die anfangs noch nicht als bedrohlich wahrgenommen wurden. Das ist vielleicht ein Lifehack. Möchtest du besonders bedrohlich wirken? Häng mit den lieben Leuten ab. Diesen Effekt fand man sogar bei abstrakten Aufgaben wie ethischen Entscheidungen. Und hier kommen wir allmählich zur gesellschaftlichen Relevanz dieser Ergebnisse.
Aber nicht mehr heute Abend. Sehr lohnendes Video, wenn ihr mal irgendwann Zeit habt, surft mal vorbei. In einer amazing Umgebung wird neutral schnell zu Miesepeter. In einer super frommen Umgebung wird das, was nicht exakt genauso super fromm ist, schnell zu liberal oder schon vom Glauben abgefallen. Und das kann man jetzt beliebig weiterführen. Ich finde, das ist ganz wichtig, sobald Menschen längere Zeit zusammen sind, müssen sie sich darüber klar werden, weil solche Effekte greifen. Lasst uns kurz die Paulusbrille aufziehen. Zu dem Bereich persönlich. Verschiedene Persönlichkeiten machen die Welt bunt. Verschiedene Persönlichkeiten sind ein Ausdruck davon, dass Gott uns ganz individuell geschaffen hat. Dass wir nicht am Fließband produziert worden sind. Wir können das als Bedrohung wahrnehmen oder als Bereicherung. Das liegt ganz bei uns. Eine Vereinheitlichung oder ein Gleichmachen würde ganz bestimmt Ängste nehmen. Und ganz bestimmt auch sehr viele nervige Klärungsgespräche erübrigen. Und ich weiß, wovon ich rede. Wir am MBS haben sehr unterschiedliche Schülerinnen und Schüler aus ganz unterschiedlichen Gemeindeformen und Frömmigkeiten. Was könnten wir uns das Leben einfach machen? Aber wir glauben, dass es nicht das Gesunde wäre, sondern wir wollen die Verschiedenartigkeit als Bereicherung wahrnehmen. Und das erfordert eben auch ein großes Herz und mehr Spaziergänge und mehr Gespräche, als vielleicht nötig wären, wenn wir alle gleich wären. Aber Gott hat verschiedene Vögel gemacht, verschiedene Bäume und das auf sehr unterschiedliche Weise und wir würden das gerne auch für die Menschen so für uns in Anspruch nehmen. Verschiedene Persönlichkeiten machen die Welt bunt. Und vielleicht würde ich etwas von der Welt verpassen, wären um mich herum nicht Leute, die sie anders sehen. Vielleicht würde ich sogar was von Gott verpassen, wären um mich herum nicht Leute, die ihn anders wahrnehmen oder die ihre Frömmigkeit, ihre Liebe zu Gott auch anders zum Ausdruck bringen als ich. Und jetzt kommt mein dritter Punkt. Geistlich, genau. Was wir jetzt für das Äußerliche besprochen haben und für das Charakterliche, für Persönliche, gilt auch für das Geistliche. Gott hat uns auch als geistliche Menschen unterschiedlich gemacht, wie wir ihm begegnen, wie wir beten, wie wir unsere Liebe ihm gegenüber ausdrücken, wo wir Gott begegnen. Gott hat da eine Vielfalt in unsere Welt hineingegeben und das ist total cool. Einfacher ist es immer, das gleich zu machen. Dann hat man weniger zu besprechen, man fühlt sich vielleicht auch weniger hinterfragt und bedroht. Aber wir würden uns auch viel nehmen. Ich habe vor ein paar Jahren, das war im Februar, habe ich eine E-Mail bekommen von einem Schüler, 19 Jahre alt. Also bei uns fangen die Leute im September an. Und im Februar hat er mir eine Mail geschickt, wo drin stand, lieber Voss, ich habe gebetet und ich glaube mittlerweile, dass du doch Christ bist. Ja, mir ist alles aus dem Gesicht gefallen. Auf der anderen Seite musste auch echt, der war entweder granatennaiv oder ziemlich selbstbewusst, seinem Dozenten das zu schreiben. Aber ich denke, mir hat es wieder in Erinnerung gerufen, ja, wir sind einfach unfassbar unterschiedlich. Und für ihn war ich vielleicht die Bombenherausforderung. Ich melde mich in der Bibelschule an und mein Dozent sieht aus wie der, den ich eigentlich bekehren will. Ja, vielleicht war das so. Aber dann glauben wir einfach daran, dass Gott das auch so gemacht hat, dass wir als Bibelschule gesegnet sind mit den Leuten, die sich da anmelden und dass wir damit zurechtkommen, weil Gott uns das als Aufgabe gegeben hat. Das wäre jedenfalls Paulus brillenhaft. Wir haben am MBS verschiedene Frömmigkeiten, verschiedene Glaubensstile. Und es wäre, also MBS heißt Marburger Bibelseminar, Entschuldigung. Und es wäre sehr viel einfacher und kraftschonender, wenn wir uns vereinheitlichen würden. Nicht nur im Äußerlichen, im Persönlichen, sondern eben auch im Geistlichen, in der Art der Frömmigkeit, die wir haben. Aber ich glaube, wir würden uns da etwas nehmen, sagen wir mal, die Farbe des geistlichen Lebens. Und ich habe neulich mal darüber nachgedacht, manche Sachen könnten vielleicht einem auch nur klar werden, wenn man älter wird. Ich habe so auf mein Leben zurückgeschaut und mir ist klar geworden, dass mein Gottesbild oder der Schwerpunkt, wie ich Gott sehe, sich in den Jahrzehnten, die ich mit Jesus lebe, auch geändert hat. Das wäre mir mit 20 gar nicht aufgefallen, weil ich mit 19 erst Christ geworden bin. Aber wenn ich so zurückblicke, als ich Christ geworden bin, war das Wichtigste in meinem Glauben Jesus der Freund, Jesus der Kumpel, der so neben mir gegangen ist, der mich gerettet hat aus dem Sumpf und der mich umarmt. Das war so das Zentrum meines ganzen Glaubens. Und als ich so mit 25, 30 war Gott der Vater plötzlich das Wichtigste in meinem Glauben, weil ich erkannt habe, ich muss noch eine Menge aufarbeiten, da ist noch sehr viel Unheil in meiner Persönlichkeit, in meiner Vergangenheit. Und das war bestimmt ein ganzes Jahrzehnt so mein Glaubensschwerpunkt, wo ich viel drüber gelesen habe, viel drüber gebetet habe, viel drüber gepredigt habe. Und das heißt nicht, dass in dieser zweiten Phase Jesus nicht mehr mein Freund war. Es ist auch nicht eine Steigerung, irgendwie so eine Art, dass ich immer heiliger wurde. Geistliches Leben ist kein Zustand. Geistliches Leben ist ein Weg, auf dem ich mich bewege und wo ich nicht stehen bleibe. Und so kann ich jetzt zurückschauen, als ich dann ins MBS gekommen bin, habe ich angefangen, Altes Testament zu unterrichten, habe ganz viel die Propheten gelesen und bin plötzlich auf den Trichter gekommen, warum hat mir eigentlich nie jemand das so vor Augen geführt, dass Gott der Gerechtigkeit ist, dass Gott der Gott der Armen ist, dass Gott gegen Menschenhandel, gegen Sklaverei, gegen Ausgrenzung und Unterdrückung ist. Das ist mir so deutlich geworden, wenn man die Propheten unterrichtet. Und das war dann wieder so nächstes Jahrzehnt mein Schwerpunkt im Gottesbild. Und das heißt nicht, dass die anderen beiden nicht mehr gestimmt haben und nicht mehr da waren. Geistliches Leben ist nicht ein Zustand, sondern ein Weg, auf dem ich gehe. Und jetzt gerade, vielleicht so seit 3 oder 4 Jahren, würde ich sagen, ist mein Gott, also das, was gerade im Vordergrund ist, der Gott, den ich nicht verstehe. Es sind so ein paar Sachen passiert, ein paar Gebete nicht erhört worden. Und mittlerweile, also das ist so gerade das, wo ich lerne, dass ich Gott nicht in der Tasche habe, sondern dass Gott immer größer ist als das, was ich von ihm verstehe. Dass immer etwas bleibt, was ich nie verstehen werde, weil Gott Gott ist und ich nicht. Luther hat das den Deus absconditus genannt, den Gott, den ich nicht begreife, der Gott, der auch dunkel bleibt. Und ich weiß nicht, was in 5 Jahren ist oder in 10 Jahren. Ich bin guter Dinge, dass ich dann wieder einen neuen geistlichen Schwerpunkt habe und dass ich wieder zurückblicken kann auf diesen Weg, den ich gegangen bin. Und was ich gerade beschrieben habe, ist nicht eine schiefe Ebene, es ist nicht ein heiliger Werden. Es sind einfach nur verschiedene Schwerpunkte. Und deswegen kann ich auch nicht beurteilen und verurteilen, wo sich gerade jemand im geistlichen Leben befindet. Es ist der Ort, an dem er oder sie gerade ist. Und ich lasse einfach auch viel stehen als Dozent, weil ich sagen kann oder weil ich verstanden habe, ich habe das jetzt nicht zu beurteilen. Die Person, für die ist das jetzt gerade wichtig. Das ist ihre Erkenntnis. Und ob das in 5 Jahren oder in 10 Jahren auch immer noch das Wichtigste für sie ist, weiß ich nicht. Aber ich lasse das stehen. Gott wird den Weg mit dieser Person gehen. Und das ist so eine geistliche Weite, so ein weites Land, auf dem ich stehe und wo ich auch Leute einlade, drauf zu stehen. Ich würde euch gerne am Schluss noch 2 Zitate vorlesen von Martin Schleske. Der hat dieses wunderbare Buch Der Klang geschrieben. Und ich bin ein bisschen sonderbar. Und es ist mir unmöglich, das zu tun, was gerade alle ganz toll finden. Als das Buch vor 10 Jahren rausgekommen ist, fanden das alle total geil. Und deswegen konnte ich es nicht lesen. Das ist irgendwie ein bisschen, ich habe da irgendwie einen kleinen Schaden. Aber jetzt ist es so, ist es nicht mehr in und ich konnte es lesen. Und fand es auch total gut. Also ich kann euch ja sagen, falls aus irgendwelchen Gründen ihr das noch nicht gelesen habt, lest es mal, er schreibt gerade an seinem 2. Buch, der Junge. Und ich würde euch gerne 2 Zitate aus dem Buch vorlesen. Stellen wir uns einen Menschen vor Augen, der mit großer Leidenschaft die Dinge verfolgt, von denen er überzeugt ist. In unermüdlicher Hingabe widmet er sich den Ansprüchen, die daran gebundenen Aufgaben bewegen ihn und sie entfalten in ihm eine schöpferische Unruhe. Er setzt seine Zeit und seine Gedanken, seine Gaben und Kräfte dafür ein. Dieser Einsatz ist für ihn gelebter Glaube. Für ihn gilt das Bibelwort, so mache dich auf und richte es aus. Der Herr wird mit dir sein. Auf der anderen Seite ist ein Mensch in großer Gelassenheit. Auch er hat Überzeugungen und auch er erkennt seine Berufung. Er hat ein harrendes Herz. In ihm ist die Ruhe des Glaubens, denn er weiß, dass man die wesentlichen Dinge nicht produzieren, sondern nur empfangen kann. Sein Herz kennt den erwartungsvollen Blick zum Himmel. Auch in Schwierigkeiten und Nöten sucht er die Stille zu Gott. Denn wie oft schon hat er erfahren, dass wichtige Dinge geschehen, ohne dass er dafür gekämpft hat. Für ihn gilt das Bibelwort, der Herr wird für euch kämpfen und ihr werdet stille sein. Das Prinzip der harmonischen Gegensätze ist nicht der goldene Mittelweg. Im Bild einer Landschaft gesprochen geht es gerade nicht um die sprichwörtliche Gratwanderung. Es ist vielmehr das Bild zweier Berggipfel, die zwischen sich einen weiten Raum aufspannen. Da ist kein Grat des einsamen Guten und Richtigen, sondern ein Raum der einander zugeordneten, entgegengesetzten guten und segnenden Kräfte. Bist du ein leidenschaftlicher Mensch, dann erachte die Gelassenheit als das Schöne. Bist du ein gelassener Mensch, dann erachte die Leidenschaft als das Schöne. Bist du ein freiheitsliebender Mensch, dann erachte die Treue als das Schöne. Bist du ein treuer Mensch, dann erachte die Freiheit als das Schöne. Gehst du seelisch im Wir der Gemeinschaft auf, dann erachte dein Ich als das Schöne. Ist dein Ich von Vorbehalten gegenüber der Verbindlichkeit des gemeinsamen Lebens durchsetzt, dann erachte das Wir als das Schöne. Und ganz zum Schluss würde ich euch gerne nochmal das Zitat vom Anfang vorlesen, von der Margit, so als Abschluss meiner Gedanken. Wir Menschen sind unterschiedlich. Das ist manchmal im Zusammenleben sehr anstrengend und mühsam. Leichter wird es, wenn wir umdenken und die anderen als Geschenk Gottes für uns annehmen. Dann ist mein Gegenüber keine Bedrohung mehr, sondern eine Bereicherung. Zugegeben, das ist manchmal gar nicht so einfach, aber allein der Versuch lohnt und bringt erstaunliche Ergebnisse. Und Scheitern macht letzten Endes barmherziger, uns selbst und den anderen gegenüber. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Ich würde euch einladen, dass ihr für 3 Minuten noch ganz kurz mit eurem Nachbarn oder eurer Nachbarin ins Gespräch kommt, die Paulusbrille aufsetzt und dieser Person sagt, was ist das eine, was du heute mitnimmst? Der eine Gedanke, das eine Gefühl, was hat dich heute angesprochen? Paulusbrille nicht vergessen. Und dann ist die Band dran.